Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur zweiten Ausgabe des Podcasts City Transformer im Jahr 2024. Wir, das sind Franz Reinhard Habel
und Michael Lobeck.
Als Gast ist uns heute zugeschaltet Dr. Christiane Prokop-Scheer. Wir freuen uns gleich, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie wird dann noch kurz vorgestellt. Zunächst haben wir aber die obligatorische Frage, glaube ich, zu beantworten, Michael. Das machen wir auch schon seit der 30. Folge jetzt. Was gibt's Neues?
Ja, Neues. Es gibt, ich bin in der letzten Zeit, seit unserer letzten Aufzeichnung, also vielleicht ist das ja ein bisschen meiner Wahrnehmung geschuldet, aber über ganz viele Hacking-Dinge gestolpert. Also ich habe das Gefühl, im Moment nimmt es rapide zu, dass Verwaltungen, Krankenhäuser, was auch immer mit Ransomware zu tun haben. Und da bin ich doch ein bisschen nochmal quasi, ja, geschockt will ich nicht sagen, aber mir wird nochmal deutlich, wie vulnerabel das noch alles ist, was wir hier so nutzen und aufbauen. Schön fand ich dann, ich glaube, ich habe es heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen, vielleicht war es aber auch gestern, dass dem FBI ein Schlag gegen eine Ransomware-Gruppe gelungen ist und die jetzt auch irgendwas bei denen auf den Server gepackt haben, sodass, wenn die sich einloggen, sie dann das Schild sehen. Ja, übrigens, ihre Files sind auch nicht mehr sicher oder so weiter. Das fand ich dann einen schönen Gegenzug. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass wir bei allen Dingen, die wir eben auch gerade in der öffentlichen Verwaltung machen, diesen Bereich nochmal, glaube ich, stark mit mehr Ressourcen ausstatten müssen oder vielleicht auch Dinge anders denken müssen und, weiß ich nicht, Sicherheit zuerst. Also alle, die verantwortlich sind, werden sagen, das tun wir schon, aber ich glaube, dass wir da noch mehr tun müssen.
Also das hängt auch mit meiner Einschätzung zusammen, wenn ich gefragt werde, was gibt's Neues? Wir hatten vor wenigen Tagen eine Veranstaltung in Magdeburg in Sachsen-Anhalt mit 60 Kommunen und haben im Rahmen dieser Veranstaltung abgefragt mit Mentimeter, welche Herausforderungen Sie dann im Bereich der Digitalisierung sehen. Und zwei dicke Worte kamen heraus in der Wortwolke. Das war Standardisierung und Verbindlichkeit. Also Standards zu schaffen. Das geht ja auch, gilt ja auch für den IT-Sicherheitsbereich. Und Verbindlichkeit heißt, diese auch wirklich durchzuziehen, auch zu nutzen, anzugehen und nicht zu sagen, man könnte eventuell oder wir entscheiden da selber drüber. Und ich glaube, das ist auch symptomatisch für die gesamte Lage der Digitalisierung in Deutschland, dass wir da eine gewisse Unverbindlichkeit nur an den Tag legen, auch auf den verschiedensten Ebenen. Naja, warten wir mal ab, andere sollen mal Vorreiter spielen und dann gucken wir mal. Und wenn es dann besser wird, machen wir es auch. Und wenn es nicht besser wird, lassen wir es. Und Standardisierung, klar, immer ein Wort, was schon seit 10 Jahren genutzt wird, aber in der Umsetzung relativ harmlos geblieben ist, das einfach verbindlicher zu machen. Denn nur dann wird es gehen, wenn man sich auf eigentliche einheitliche Dinge einigen kann, die man dann auch umsetzt und weiterkommen kann. Das war so jetzt meine Mitteilung, die ich nochmal hier zu Beginn unseres Calls gerne auch darstellen wollte. Okay, ja, wir hatten gerade schon gesprochen, wir haben heute einen Gast, Frau Dr. Christiane Prokop-Scheer. Sie ist Geschäftsführerin der LP Lokalprojekte, gemeinnützige Gesellschaft hier in Berlin. Webadresse www.lokalprojekte.de. Schön, dass Sie da sind, Frau Prokop-Scheer. Wir kennen uns auch von verschiedenen Projekten, die wir gemeinsam auch angegangen sind. Und ich freue mich heute, dass wir ein Thema haben, was auch sehr stark in diesen Bereich der Digitalisierung fällt, aber nicht nur, sondern auch um die gesamte Entwicklung im kommunalen Bereich, gerade was neue Aufgaben, Integrationsaufgaben und so weiter betrifft. Ja, die erste Frage, Sie werben damit auf Ihrer Page, wir bringen Macherinnen und aus Wirtschaft und Gesellschaft mit Kommunen und Behörden zusammen. Das ist ja zunächst mal so ein allgemeiner Slogan. Was meinen Sie denn damit konkret?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einleitung und auch die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Das ist tatsächlich nicht nur ein Slogan, sondern das ist tatsächlich auch die Beschreibung dessen, was wir tun. Und zwar bringen wir diese MacherInnen, wie wir sie nennen, das sind einfach Menschen, die aus Wirtschaft oder Zivilgesellschaft Wissen erworben haben, Expertise haben und die sie dort in Kommunen in Form von Projekten einbringen. Heißt, wir begleiten die Projekte, wir finden die Leute, die in den Projekten, in den Kommunen gemeinsam halt Herausforderungen, die vor Ort vorliegen, lösen.
Und das heißt, also Sie sind sozusagen die Matching-Agentur, sag ich mal, von Herausforderungen auf der kommunalen Seite und denen, die Lösungen anbieten können?
Genau, also wir, manchmal habe ich das Gefühl, wir machen drei Sachen. Also einmal ist es tatsächlich das Matching, das ist tatsächlich die geeignete Person zu finden für das vorliegende Projekt, also für die Herausforderung, die zu lösen ist. Und wir finden diese Person vor Ort, deswegen auch Lokalprojekte. Also wir suchen die immer ganz frisch. Also für das Projekt wirklich die passende Person. Und das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir aber auch die Projekte begleiten. Ja, also wir setzen wirklich gemeinsam eine Projektskizze auf. Wir machen das Monitoring. Wir sind als Buddies auch die ganze Zeit verfügbar. Sprich, sagen wir mal, es ist ein Projekt, das 6 Monate dauert und vielleicht auch recht ambitioniert ist, weil ich möglicherweise eine App erweitern möchte in meiner Stadt. Und da sind wir einfach da zu schauen, sind alle Türen geöffnet. Es gibt einen Paten, eine Patin in der Verwaltung und wir begleiten dieses Team aus Pate und MacherInnen und schauen, klappt das alles? Gibt es irgendwo Hürden? Braucht es noch Ressourcen? Also es ist mehr als Monitoring, es ist wirklich eine Unterstützung, eine Begleitung. Fühlt die Person sich auch wohl? Es ist auch nicht so leicht, in 6 Monaten Fuß zu fassen und direkt schon wirksam zu werden. Wir haben da einfach oftmals auch nicht viel Zeit, dass man erst mal 3 Monate ankommt, sondern es ist direkt loslegen. Das heißt, dafür sorgen wir für diesen Rahmen. Und die dritte Sache ist, die wir anbieten, das ist tatsächlich noch Bildung. Man lernt natürlich während des Projekts, lernen die Personen, die von außen kommen, lernen Verwaltung kennen von innen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir eben diesen Kulturclash, der da mitunter entstehen kann, eben auch abmildern. Ja. Wir nehmen da gerne eine Haltung ein von Verwaltung ist aus guten Gründen so, wie sie ist. Manchmal auch aus nicht so guten, aber sie ist auf jeden Fall aus Gründen so. Und ich bin immer ein großer Freund davon zu verstehen, was sind das denn für Gründe? Warum ist denn Verwaltung jetzt hier gerade vielleicht so überbürokratisiert? Oder warum verhalten sich Verwaltungsmitarbeitende so? Was eben häufig auch nicht gut verstanden wird von Menschen, die fern von Verwaltung sind. Und da, ja, machen wir ein bisschen Übersetzungsleistung. Und halt aber auch die Übersetzungsleistung zurück, dass die Menschen, die in der Verwaltung diese Projekte mit, ja, vielleicht davon betroffen sind oder mit umsetzen, dass die eben auch damit umgehen können, was bringt denn jetzt diese Person, die da vielleicht mit sehr agilen Methoden und fancy Abkürzungen vielleicht jongliert, das eben genauso verdaubar zu machen und zu sagen, okay, und wie übersetze ich das jetzt in die Verwaltungsprozesse und Strukturen? Also eigentlich 3 Sachen. Das ist wirklich Matching, Projektbegleitung und die Bildung drumherum.
Das ist ja ein sehr interessanter Ansatz. Ich bin mal gespannt auch auf die Erfahrungen, die Sie vielleicht gleich uns auch noch mitteilen werden. Aber vorab nochmal, wie ist denn diese Gesellschaft entstanden? Wer war der Ideengeber? Was waren die Beweggründe? Vielleicht können Sie da ein paar Sätze zu sagen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also das Lokalprojekt da halt selbst auch eine sehr spannende Entstehungsgeschichte, ist eigentlich aus einer Open Social Innovation entstanden beim Hackathon Update Deutschland, initiiert von Project Together unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes. Also tatsächlich auch auf einen Impuls des Staates hin. Bei diesem Hackathon hat sich im Grunde das Gründungsteam, so plus minus 10 Personen getroffen, aus Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, teils aus dem öffentlichen Dienst und sich überlegt, und zwar die Frage, die im Raum stand, wie bringe ich denn eigentlich digital affine Personen in die Kommunalverwaltung? Wie schaffe ich das? Wir brauchen die. Und dieses Team hat sich darum gefunden, ist auch eine Runde weitergekommen und hat tatsächlich, also der Hackathon war im März 2021 und ein halbes Jahr später war klar, hey, wir haben hier ein wirklich gutes Konzept geschaffen. Und dann haben sich der Herr Florian Keppeler und Dirk Reinhold entschlossen, zwei aus dem Team zu sagen, wir machen hier Nägel mit Köpfen, gründen eine GmbH und gießen das in eine Form, mit der wir jetzt auch tatsächlich wirksam werden können und nicht nur was Schönes aufs Papier geschrieben haben, was ein schlaues Konzept ist, sondern wir machen jetzt auch. Es wurde direkt auch pilotiert Ende des Jahres 2021, das erste Pilotprojekt angelaufen und das war auch direkt sehr erfolgreich. Soll ich da direkt weitermachen?
Ja, machen Sie.
Ja, vielleicht können Sie noch erzählen, auch dass zu den Gründern oder zu den Unterstützern, sage ich mal, ein Bürgermeister erzählt, der sich da sehr engagiert hat und damit auch deutlich macht, dass es sich hier um ein Gemeinschaftsprojekt handelt, auf der einen Seite aus dem öffentlichen Sektor, auf der anderen Seite aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft im weitesten Sinne und Sie sozusagen auch diesen Bereich miteinander verbinden, die drei Bereiche. Wäre vielleicht nochmal interessant zu erfahren, was das denn bedeutet hat, dass ein solcher Bürgermeister mit dabei war und wie ihn das den Spirit noch vergrößert hat.
Das stimmt, das sollte ich nicht unterschlagen. Also diese Initiative funktioniert ja einfach so. Ich meine, funktioniert der Hackathon. Es gibt halt Anlässe, Problemstellungen, die dort gestellt werden. Und Alexander Heppe, der Bürgermeister der Stadt Eschwege in Hessen, hat gemeinsam mit der Personalleiterin Andrea Müller-Brandl diese Fragestellung halt in den Hackathon hineingegeben. Und es erweist sich halt als drängendes Problem. Eschwege ist eine mittelgroße Stadt im ländlichen Raum. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ja Mensch, wenn wir Digitalisierung machen wollen, wer soll denn das hier machen? Ja, wir brauchen digital affine Personen. Also es ist tatsächlich, und das ist auch Kern von Lokalprojekte, dass wir problemorientiert, klingt immer ein bisschen doof, aber herausforderungsorientiert arbeiten und schauen, was ist denn ein echtes Problem, das es vor Ort gibt und wie kann ich das lösen? Und genau auf dieser Vision basiert halt Lokalprojekte, dass ich sage, was ist denn die kommunale Herausforderung tatsächlich? Und dieser Spirit, der trägt uns. Es ist natürlich, der Gründungsrat ist immer noch eng mit dabei. Es ist nach wie vor unser Soundboard und wir koppeln uns rück und schauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Sind wir noch an den Themen gut dran? Und Eschwege hat dann auch als Pilotkommune zur Verfügung gestanden, konsequenterweise und wo das Konzept einfach ausprobiert und direkt weiterentwickelt wurde, was natürlich, es ist fundamental wichtig, ne? Also vom Papier, von der hübschen Idee hinzukommen ins Handeln, ist einfach der notwendigste Schritt, um überhaupt irgendwas ins Machen zu bringen. Und von daher war das essentiell, diese Zusammenarbeit.
Da Sie noch dabei sind, war es ja offensichtlich auch nicht ganz so schlecht, dieses Pilotprojekt. Mich würde noch interessieren, ja, also wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also Sie haben das schon geschildert, wie ist der Ablauf oder wie ein potenzieller Ablauf ist. Man findet jemanden und dann kommen die zusammen und Sie begleiten die, dass auch alles sich gut miteinander verstehen und das auch funktioniert. Und auch vorher machen Sie schon viel Beratungsleistung wahrscheinlich und schauen, wie das geht. Wer bezahlt den ganzen Spaß? Das ist die eine Frage, weil ich vermute, das ist viel Aufwand, was Sie da beschreiben, um die zusammenzubekommen. Das würde mich interessieren. Und vielleicht erzählen Sie auch noch bei dem Projekt von Eschwege, Herrn Heppe hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Da hat er das nur angedeutet. Das war, glaube ich, noch ganz zu Anfang. Ja, wie hat es denn geklappt? Also wie hat es geklappt und wie funktioniert es? Wie wird es finanziert? Das sind die beiden Dinge, die mich interessieren.
Genau, also vom Grundkonzept her bezahlt es die Kommune. Also das ist jetzt erstmal die Standardidee, ja. Und insofern, ja, das ist schon alles recht aufwendig, aber trotzdem schauen wir immer, dass das in einem Rahmen bleibt. Und vielleicht noch nicht richtig klar geworden ist, diese MacherInnen, die wir finden, wir haben die Möglichkeit, die bei uns anzustellen und im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung halt an die Kommune zu überlassen. Sprich, ja, aus den Kosten werden Sachkosten und nicht mehr Personalmittel. Ja, das kann natürlich da ein nettes Argument sein. Falls eine Stelle vor Ort vorliegt, kann man die natürlich besetzen. Das ist kein Problem, da sind wir flexibel. Aber wir können mit diesem Mechanismus arbeiten. Sprich, die Personalkosten stehen dann natürlich auf unserer Rechnung, weswegen die dann halt natürlich auch etwas größer ist, weil wir die Leute natürlich auch vernünftig bezahlen. Entsprechend die ÖL machen wir das genauso. Also das ist quasi die Grundidee. Wir sind jetzt seit März letzten Jahres 2023 in der sehr komfortablen Lage, dass die Robert-Bosch-Stiftung tatsächlich erkannt hat, welches Potenzial in diesem Konzept, in diesem Werkzeug, was wir da mit Lokalprojekten haben, liegt und sich dafür entschieden hat, uns zu fördern und zwar fünf Projekte zugleich zu finanzieren. Und wir sind jetzt, ja, im Februar 2024, kurz vor Abschluss. Die Projekte laufen bis Ende März 2024. Und insofern waren da fünf Städte und Landkreise, Gemeinden in Deutschland in der Lage, halt ein Lokalprojekt für Lau zu bekommen. Mhm. Tatsächlich haben wir auch gerade auch die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg ist auch auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, uns interessiert das, wie man mit so einem innovativen Ansatz vielleicht Digitalisierung in einem Bereich, in dem Bereich Soziales voranbringen kann und hat sich jetzt auch entschieden, uns in so ein Förderprogramm mit reinzunehmen, wo wir wieder drei Kommunen gewinnen konnten, die da mitmachen. Also tatsächlich haben wir daher beides und ja, das ist, was wir gerade anbieten können.
Wir kommen ja gleich nochmal zu den Projekten, auch die fünf Kommunen, die Sie gerade genannt haben, was Integration betrifft. Aber vorab nochmal die Frage zum grundsätzlichen Ablauf auch. Und wenn ich mal die Verwaltung mit einem Körper vergleiche, dann haben wir hier es mit einer Art Organtransplantation zu tun. Und da kennen wir, dass bestimmte Organe abgestoßen werden und andere werden angenommen. Wie ist denn das in der Verwaltung? Gibt es da auch Vorbehalte? Da kommen so junge Leute von außen, die alles besser wissen und die stören uns eigentlich nur hier. Oder ist es so, dass das Gegenteil, man sich freut, agile neue Ansätze mit zu erleben, mitzubekommen und ich sag mal so ein bisschen die Verwaltung in Anführungsstriche aufgemischt wird? Das wäre ja auch für die Führungsebene vielleicht ein interessanter Einstieg. Haben Sie da Erfahrungen, wie in beide Richtungen da die Tendenzen laufen?
Ja, beides. Also natürlich, also ist ja eine Idee eben auch von Lokalprojekten nicht nur das Projekt umzusetzen, irgendeine Lösung zu erschaffen, sondern gleichzeitig eben auch neue Arbeitsmethoden und Ideen reinzubringen. Und selbstverständlich irritiert das eine Organisation. Also das ist halt das Wesen von Innovation. Das ist irgendwie irritierend im alten System und kann entsprechende Immunreaktion hervorrufen, um im Bild zu bleiben mit der Organtransplantation. Ganz süß. Das gibt's beides und da sehen wir halt auch eben die Stärke von Lokalprojekten, dass wir eben als Buddies immer trotzdem noch ein bisschen außen bleiben und einen Blick drauf halten können und sagen können, Mensch, sind jetzt auch alle Abteilungen wirklich mit am Tisch gewesen? Sind die alle mit dabei? Und so ein bisschen das mit zu moderieren und den Blick drauf zu halten und nicht einfach nur jemanden der 100% on Power ist, reinzuschicken und dort wie wild alles umzureißen, weil das ist halt auch selten sinnvoll. Ja, da sind wir ja bei diesem neue Besen-Phänomen. Da halte ich viel davon, erstmal schlau zu schauen, was ist da, was ist funktional, was gilt es zu erhalten, was ist notwendig und diesen übermäßigen Schwung rauszunehmen, der auch entstehen kann, wenn man hochmotivierte Leute da hat, da sehe ich schon auch unsere Aufgabe. Und dann liegt es schlichtweg in der Natur des Projektes, was man macht. Ne? Also wir haben jetzt Projekte, wo einfach alle nur groß begeistert sind seit 5 Monaten. Da gibt es quasi keine Irritation und andere, wo es natürlich auch mal Rückfragen gibt und ein bisschen knirscht. Wie in, würde ich sagen, jedem Projekt, das verschiedene Bereiche einer Organisation anfasst oder auch latent verändert.
Ich habe jetzt natürlich mich etwas vorbereitet und auf Ihrer Webseite mal geschaut, was Sie da so schreiben. Und was mich jetzt gerade spontan interessiert, ist, da sind ja jetzt 3 Projektstellen, sind direkt auf Ihrer Homepage zu sehen, also auf der ersten Seite. Gestalte die papierlose Sozialverwaltung im Küffhäuserkreis, entwickle ein bürgerorientiertes Digitalisierungskonzept im Rheingau-Taunus-Kreis und leite das vielfältige Projekt Digitalisierung Weiterdenken im Main-Kinzig-Kreis. Also 3 verschiedene Projekte, 1 in Thüringen und 2 in Hessen. Und jetzt habe ich das vorhin, war ich nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Sie sagen, Sie lösen das vor Ort. Das heißt, muss ich jetzt aus Hessen kommen, um in Hessen das zu machen oder gar noch aus Gelnhausen, um in Gelnhausen das zu tun? Oder könnte ich jetzt auch sagen, wenn ich das mitbrächte und das könnte, könnte ich auch sagen, Frau Prokop-Scheer, ich bewerbe mich mal bei Ihnen?
Also in der idealen Welt kommen Sie aus Gelnhausen oder haben da irgendwie ihre Wurzeln. Und wir haben auch manchmal Situationen, dass Menschen sagen, ja, Mensch, jetzt sind meine Eltern alt. Es wäre ganz schön, mal wieder ein halbes Jahr Heimatort zu arbeiten. Das gibt es. Wir sind da jetzt aber auch nicht überpingelig. Ja, wenn ich jetzt einen Kandidaten habe, der wirklich sagt, so Mensch, der 100% passt und wir sagen, das ist genau die Expertise, die wir da brauchen, da werde ich nicht sagen, Mensch, du wohnst 120 Kilometer zu weit weg. Das geht nicht. Ja, in einer idealen Welt ist es jemand, der die Gegend kennt, der den Ort kennt, der vielleicht einfach auch einfach diese Verbindung auch hat zu dem Ort und in seine eigene Kommunalverwaltung reinschaut. Das ist dann quasi, das ist der ideale Weg, dass das so klappt.
Und dann funktioniert natürlich auch das Vernetzen vor Ort besser, ne? Das ist sehr der Hintergrund, denke ich, dass sie dann auch sagen, okay, wir kriegen diese verschiedenen Welten eben auch vor Ort miteinander besser verbunden. Dann sind das Multiplikatoren untereinander, die sich besser verstehen nachher, ne? Das ist ja sozusagen nicht nur das Projekt bewältigt, was ein Punkt ist, sondern dieser Mehrwert entsteht dann ja dadurch, so würde ich zumindest jetzt verstehen.
Ja, ich sage auch immer, die Kirsche auf der Sahnehaube, auf der Torte, ist dann, wenn diese Personen, die wir in die Verwaltung bringen, danach auch da bleiben. Das ist ganz idealerweise kann das nämlich auch noch passieren. Und dann lösen wir eben Fachkräftemangel nicht nur temporär für das Projekt, sondern tatsächlich auch langfristig. Und so viel möchte ich vorgreifen. In Eschwege hat das damals direkt im Piloten auch funktioniert, dass wir eine sehr erfahrene Programmiererin vor Ort gefunden haben mit 25 Jahre Erfahrung in der Prozessoptimierung und Automatisierung. Und das Pilotprojekt war halt die Einführung der E-Akte beziehungsweise die Vorbereitung erstmal in diesen 6 Monaten. Und ihr hat es da so gut gefallen, dass sie gesagt hat, Mensch, da bleibe ich doch. Und sie ist jetzt dort Digitalisierungsbeauftragte. Und just 2 Jahre später haben sie auch komplett die Verwaltung papierlos gemacht. Also das war tatsächlich da sehr, sehr erfolgreich. Und das kann dann auch noch passieren. Und das passiert natürlich eher, wenn es mein Heimatort ist, wo ich sowieso schon ansässig bin.
Ich habe sie vor einem Vierteljahr mal interviewt. Und da hat sie mir erzählt, sie hätte einen totalen Schock erlebt, weil sie aus der Wirtschaft kam, wo die Dinge viel stringenter, klarer und schneller laufen. Und wäre dann auf diese Verwaltungspraxis gestoßen. Aber sie hat es geschafft, dann auch Ideen, die sie hat, mit einzubinden in die Verwaltung, die Abläufe auch zu optimieren. Das hat andere wieder erfreut. Also es war nicht nur Widerstand und Gegenwind da, sondern auch Rückenwind. Und dadurch wurde die ganze Sache spannend. Und in der Tat hat Alexander Hepper als Bürgermeister auch entsprechende Unterstützung gegeben. Und sie ist heute in der Tat da eine der zentralen Personen in Sachen Innovation und Modernisierung der Eschweger Verwaltung. Also ein super Beispiel, was vielleicht auch in anderen Sektoren Schule machen sollte. Jetzt hatten Sie ja auch eben schon angesprochen, Robert-Bosch-Stiftung unterstützt ein Projekt aus dem Programm IntegrationsmacherInnen, Integration durch Zusammenarbeit. Und dort sind 5 Kommunen ja ausgewählt worden, die jeweils auch dann mit Personen ihre Projekte begonnen haben, die Sie auch vermittelt haben. Wir hatten gerade erwähnt, Frau Prokop-Scheer, dass Sie da kurz vorm Abschluss stehen, dieser 5 Aktivitäten. Plaudern Sie doch mal aus dem Nähkästchen heute schon hier, was denn so dabei rauskommt und wo die Essentials liegen, die mitteilenswert sind.
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir es tatsächlich diese 5 Projekte auch bis hierhin sehr erfolgreich getragen haben und die werden auch noch bis zu Ende erfolgreich funktionieren, was auch nicht selbstverständlich ist in so einer Konstellation. Also was wir haben, um dann so ein bisschen so ein Bild drüber zu geben, das ist wirklich deutschlandweit verteilt. Wir sind in Stralsund, im Burgenlandkreis in Südsachsen-Anhalt, in Nordsachsen in Torgau, in Kalletal in Nordrhein-Westfalen und in der Stadt Pforzheim in Baden-Württemberg aktiv. Das heißt, es ist wirklich ein weit gestreut und es hat zwar den Anker Integrationsarbeit, dennoch sind die Projekte sehr unterschiedlich. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass wir gesagt haben, Mensch, schickt uns eure Probleme und wir schauen, wir müssen ja auch immer gucken, dass unsere Lösung passt. Ja? Dass wir sagen, und das ist ein Problem, das A, mit einer digitalen Lösung lösbar ist und B, auch in 6 Monaten. So, ne? Und da haben wir 5 ganz zauberhafte Projekte gefunden, sehr engagierte Menschen. Und da haben wir beispielsweise so etwas wie eine digitale Stadtkarte zu entwickeln, wo eben entsprechend die Einrichtungen, die man als geflüchtete Person oder als Migrantin braucht im Ort, einfach finde, auch visuell. Sprich, Sprachbarriere ist ein großes Ding. Da eben drüber zu gehen mit, ich habe das visuell aufbereitet, ich habe es außerdem in allen möglichen Sprachen da. Das haben wir im Grunde in Stralsund und auch Torgau, dass die einfach ihre, ja, die Webpräsenz einfach schlauer aufbauen als, schau, hier sind alle Ämter nach alphabetischer Reihenfolge. Ja, was nicht zwingend immer jeden weiterbringt. So, und im Burgenlandkreis, sehr spannend, in der Migrationsagentur, da gab es schon und gibt es ein sehr aktives Netzwerk von Menschen, die mit Integrationsarbeit zu tun haben. Ja, das sind Behörden, das sind Vereine, das sind Menschen vor Ort, die sich engagieren, das sind Sprachmittler, alles Mögliche. Und was die brauchen, ist schlichtweg eine Community-Plattform, wo sie sich besser austauschen können, wo sie Wissen behalten können. Und dann haben wir da eine Community-Plattform gebaut. Die ist auch schon gelauncht, tatsächlich im Januar, und nutzen das fleißig. Erste Jobs sind vermittelt worden und Ähnliches. Also ganz, ganz wunderbar. In Pforzheim kann ich vielleicht was dazu sagen. Da ging es darum, wirklich die Arbeit im Amt für Migration und Flüchtlinge zu verbessern. Ja, da haben wir eben so ein Doppelproblem von Fachkräftemangel in der Verwaltung. Auch ein Onboarding, das muss viel leichter gehen, um die Menschen, die sowieso schon dort arbeiten, auch noch zu entlasten. Und das geht idealerweise damit, indem ich meine Prozesse einmal sauber dokumentiert habe, wo ich mich eben auch selber onboarden kann und selber nochmal nachschlagen kann. Ist ja auch eine Art Wissensbasis. Ja. Das sind wir da am Aufbauen. Das ist eine sehr ambitionierte Aufgabe, aber die wird auch funktionieren. Also die Prozesse in dem Amt sind tatsächlich, werden bis Ende März alle aufgenommen sein, dokumentiert im Picture und zugänglich für alle Neuen. Und in Kalletal hat selbst mit Solingen zusammen so eine Stadt-App entwickelt, und was wir da schaffen wollten und was der Wunsch der Verwaltung war, ist so ein Onboarding-Portal. Wieder mit diesem Gedanken von, wie findet denn eine Person, die hier ganz neu ist, vielleicht die Sprache auch noch gar nicht kann, wie findet die denn jetzt all die Ämter, die Ärzte, Kinderbetreuung und alles, was man braucht, wie finde ich das einfach? Und da haben wir uns für eine App-Lösung entschieden, weil das eben in diese App integriert wird. Und da haben wir eine UX-UI-Designerin gefunden, die das wirklich sehr zauberhaft aufbereitet hat. Und die sind derzeit am Programmieren. Also das wird im März tatsächlich vermutlich auch online gehen. Genau diese Plattform, die eben mit Terminvereinbarung, mit welche Dokumente soll ich eigentlich mitbringen, wo muss ich hingehen? Ich kann direkt einen Routenplaner anklicken, der einfach sehr, sehr viel, was sonst, und das gilt so gut wie für alle Projekte, was sonst als Telefonanruf oder E-Mail auf dem Schreibtisch der Sachbearbeiter landet. Wo muss ich denn hin? Was muss ich denn mitbringen? Oh, ich habe 5 Dinge vergessen, wusste ich nicht. Dass ich all das vorwegnehme, standardisiere, aufschreibe, damit Menschen auf allen Seiten des Prozesses gut informiert sind. Und das ist eigentlich so das Highlight, dass wir jetzt überall sehen, so, Mensch, Information ist viel leichter zugänglich, sprachbarrierefrei und teilweise auch wirklich sehr viel schöner. Mhm. Muss ich schon ohne Eitelkeit sagen.
Ja, das klingt, finde ich, erstmal alles wunderbar. Gibt es diese Angebote, die Sie dann erstellen? Könnte jetzt eine andere Kommune auch sagen, oh, das ist jetzt, vielleicht muss ich es anpassen, aber es ist eigentlich genau das, was ich auch brauche. Kann man dann auch sozusagen zu Ihnen oder zu der Kommune oder wie auch immer kommen und sagen, können wir das nicht teilen, sozusagen, dieses Wissen?
Das ist ausdrücklich gewünscht und gewollt, explizit. Auch von dem Förderer, von der Robert-Bosch-Stiftung. Ja, alles, was wir gemacht haben, ist mit Open Source Code und alle Lösungen. Und da sind wir jetzt auch dabei, in der Schlussphase der Projekte eine Dokumentation aufzusetzen, sodass die Nachnutzung in der Behörde oder eben auch für jemand anders einfacher wird, mit Erklärvideos, mit wie mache ich das eigentlich, wie komme ich eigentlich an meine Bürger, wie befrage ich die und all diese Schritte, die notwendig sind, sich sowas zu bauen, sollen so einfach wie möglich auch an andere weitergegeben werden. Also das ist explizit genau der Wunsch, denn das ist ja bei all diesen Sachen so, alle Kommunen haben diese Probleme. Es ist 11.000 Mal das Gleiche. So.
Jetzt haben Sie gerade von Kalletal gesprochen, von der App, die quasi darlegt, welche Unterlagen ich brauche. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass Sie von der KI gekillt werden, in dem Sinne, dass generative Language-Modellsysteme das auch genauso gut können und in der Lage sind, auch solche Daten zusammenzustellen und dann dem Nachfrager entsprechende Informationen zu geben, dass sie durch diese Technologie überholt werden.
Ja, es ist ja, auch die muss ich aufsetzen. Also ich kann ja nicht einfach eine KI kaufen und sagen, hier, machst das jetzt für Kalletal. Also so schlau sind die jetzt halt tatsächlich auch noch nicht. Nach meinem Kenntnisstand. Es geht ja rasant. Aber tatsächlich habe ich insgesamt keine Sorge vor Technologie. Wenn sie das Problem löst und wenn sie das besser löst, als es jetzt gelöst ist, dann her damit. Also da bin ich ja ganz schmerzfrei. Ja. Aber meines Wissens gibt es noch keine KI, die was ich auch manchmal sagen möchte, ist einfach dieses, was die Verwaltung braucht, was der Bürger braucht, das muss ich die Leute fragen. Das weiß auch keine KI, die weiß nicht, was jemand Zugewandertes mit 5 Kindern in Kalletal braucht. Die weiß das auch nicht, was die Person in Berlin braucht oder in Köln. So, ne? Also ich muss auch einmal die Leute fragen und auch Verwaltung ist ja nicht überall gleich Verwaltung. Ich muss auch fragen, wie passt das zu deinem Prozess, zu deinem Fachverfahren? Wo laufen die Daten rein? Das muss ich einmal in echt fragen. Und ob ich dann eine KI aufsetze oder mir eine App bastele oder meine Webseite einfach nur schlauer mache, dann machen wir das so.
Also wir werden da vielleicht noch einige Überraschungen erleben, aber das ist jetzt auch nicht das Thema heute. Insofern ist es schon sehr gut. Und was Sie gerade geschildert haben, ist ja sehr umfänglich auch. Michael hat ja eben schon darüber gesprochen, wie man das alles schafft, was da an qualitätsvollen Unterstützungsmaßnahmen hier laufen. Wenn man das mal jetzt skalieren möchte auf verschiedene andere Einrichtungen, beziehungsweise wir haben 11.000 Städte und Gemeinden in Deutschland. Und das gute System hier lässt sich nicht einfach mal so skalieren und dann ist es dann für alle nutzbar. Wir haben immerhin 1,2 Millionen Mitarbeiter in den Kommunalverwaltungen. 300.000 werden bis 2030 altersbedingt den Job verlassen. Also wir haben da ein echtes Kräftemangelproblem ja auch. Und die Frage ist, kann man das, was Sie machen, in irgendeiner Weise skalieren, um mehr zu erreichen noch? Oder welche Überlegungen haben Sie da?
Ja, da gibt es verschiedene Überlegungen. Also es ist ganz klar, dass diese sehr handverlesenen Projekte und Projektbegleitung, wie wir sie jetzt machen, die können wir jetzt natürlich nicht ad hoc leisten für 11.000 Kunden, das ist ganz klar. Was wir aber können, ist einfach Wissen darüber zu generieren, was braucht es denn, um das selber zu machen, die Lösungen herzustellen und sagen wir mal, all das Lernen, was wir jetzt hatten für zum Beispiel die Community-Plattform, das ist schon da, das muss nicht nochmal gemacht werden. Ich muss eben vielleicht nur wirklich einen Bedarfsabgleich machen und das an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Das heißt, der Bedarf wird immer geringer. Customizen und adaptieren an meine Bedingungen vor Ort muss ich sowieso alles. So. Und das heißt, da wird der Aufwand kleiner. Wenn Sie skalieren, sagen, können wir natürlich aus unserer Perspektive als noch recht junges Unternehmen, ja, das darf man auch nicht vergessen, auch sagen, dass es zum Beispiel einen Hebel gibt mit, ich finde, 3 Kommunen, die alle so eine Community-Plattform aufbauen wollen. Dann kann ich natürlich auch sagen, aha, ich habe hier einen Hebel, in dem ich sage, Mensch, ich habe einen Macher, der das in den 3 Kommunen zugleich betreut. Das ist jetzt dann halt, das ist möglich, das können wir machen, das kann man organisieren. Sprich, da habe ich schon mal einen kleinen Multiplikatoreffekt. Ich sage auch ehrlich, Lokalprojekte ist jetzt auch kein Allheilmittel für alle Digitalisierungssorgen in Deutschland. Das werden wir auch nicht werden. Es ist schon sehr spezifisch auf, ich habe da ein Problem, das ich lösen kann mit, also wir können unsere Projekte bis zu 18 Monate durchführen. Das liegt halt an der Regelung für die Arbeitnehmerüberlassung. Sprich, ich kann auch ein umfangreicheres Projekt lösen. Und mein Anspruch ist immer, dort tätig zu werden, wo wir auch die Lösung sind. Ja, wo eben genau dieses Konzept, ich habe mal jemanden für ein halbes Jahr oder ein Jahr vor Ort, um genau das zu lösen, dass ich auch dort tätig werde. Ja, und nicht alle Probleme werden genau auf dieses Konzept passen oder andersrum.
Aber das heißt, wenn ich jetzt Bürgermeister bin, dann kann ich bei Ihnen anrufen und sagen, ich habe hier genau so ein Problem, also von dem ich glaube, dass es so aussieht, wie es dazu passt, und dann könnten wir quasi ins Geschäft kommen. Oder ich könnte auch sagen, könnten Sie mir mal erzählen, wie ich das bei mir so aufbaue, dass ich sozusagen so eine Organisation schaffe, die das tut, was Sie tun, so.
Ja, also wenn ich jetzt natürlich irgendwie Bürgermeisterin bin in einem Ort und merke, ich habe hier ein Problem, das gerade ich im Moment nicht lösen kann oder ich habe niemanden, der genau das lösen kann, dann möchte ich gerade als Beispiel die Stadt Pattensen mit der wir auch gerade zusammenarbeiten, erwähnen. Die haben halt einen Plan für ihre Energiewende, aber niemanden, der eine derartig vernetzte Aufgabe jetzt gerade so lösen kann. Und da sind wir jetzt im Augenblick dabei, dieses Projekt aufzusetzen. Der Prozess dahin ist, dass mich jemand anruft und sagt, Mensch, ich habe da dieses und jenes Problem, wie sieht das aus? Und wir uns dann erstmal in Ruhe hinsetzen und verstehen, was ist das Problem, was sind die Schritte, also habe ich ein Problem, das ich in 6 Monaten lösen kann, was ist dafür nötig und wen brauche ich dafür, gibt es diese eine Person, ist das eine Person? Und dann, wenn wir das halbwegs zusammen haben und verstanden haben, dann geht's schon los. Also da sind wir auch dann schnell bei der Sache.
Und wäre es auch möglich, dass ich sage, also jetzt im Moment, wenn das jetzt so passt, ist ja alles für mich wunderbar als Bürgermeister. Wenn Sie mir jetzt aber sagen, ja, das ist schön, aber ich bin gerade hier mit meiner Arbeit, kann also sozusagen nicht, kann Ihnen gerade nicht helfen, Sie können im Jahr noch mal wieder anrufen, könnte ich dann mit Ihnen auch klären, okay, wie kann ich sowas, wie Sie es machen, auch bei mir installieren? Weil das war so ein bisschen ja die Frage auch bei der Skalierungsfrage, kann man das duplizieren, kann man das, also wir müssen nicht gleich von Franchise reden, aber sozusagen.
Ach, dass die Kommune selbst sich sowas aufsetzt.
Vielleicht auch in Kooperation mit, weiß ich nicht, ich sitze zum Beispiel gerade in Bonn und hier gibt es auch große Player, die durchaus, glaube ich, in der Lage sind, solche Dinge zu bewegen, wenn die das für sinnvoll hielten und wenn die geschickte Anregungen bekämen, so könnte ich mir vorstellen.
Ja, also dazu möchte ich sagen, dass dieses Gesamtpaket, was Lokalprojekte hat, aus Projektbegleitung, eine Macherin finden, das Matching und die Bildung, dass ich das, um das so in der Art aufzubauen, also bedarf es schon ein bisschen Arbeit. Da haben jetzt viele Leute viel Gehirnschmalz reingesteckt. Ich kann natürlich immer sagen, und das ist einfach so, ich kann mir ja auch vielleicht für mein Problem ist die Lösung, ich buche mir eine große Beratungsfirma. Mhm. Was ich dann nicht habe, ist maßgeschneidert die Person, die bei mir von vor Ort kommt und vielleicht auch bleiben möchte. Was ich dann nicht habe, ist, dass das Wissen in der Verwaltung bleibt. Ich kann aber natürlich Probleme mit Beratungsfirmen lösen. Ist überhaupt gar keine Frage. Das soll auch weiterhin bestehen bleiben. Wir haben ja nur Gott sei Dank genug Probleme. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, aber jetzt sowas aufzubauen, also beim Franchise sind wir im Augenblick noch nicht, Herr Lubeck. aber wenn da jemand Interesse dran hat, soll nämlich gerne anrufen.
Es gibt ja ein ideales Momentum Ihrer Arbeit. Das haben Sie so en passant mal am Anfang des Gesprächs schon erwähnt. Da geht es um die Kostenzuordnung. Viele Förderprojekte oder Maßnahmen auch, die von dritter Seite finanziert werden, scheitern ja immer, weil die Verwaltung nicht das geeignete Personal bereitstellen kann. Und die meisten Diskussionen im Gemeinderat gibt es um Stellen und Personalkosten. Müssen wir denn wieder eine Stelle einrichten? Wir haben ja schon so viele Leute und da ist man sehr zurückhaltend. Weil in diesem Projekt hier ja eben keine reinen Personalkosten entstehen, sondern Sachkosten. Das heißt, Sie können durch Ihr Verfahren die Aufwendungen, die quasi als Lohn gezahlt werden oder als Gehalt quasi so legal, völlig legal etikettieren, dass es die Sachkosten sind. Und die werden aus dem Sachkostenteil des Projektes oder von wo auch immer finanziert und gehen nicht in die Personalkosten der Verwaltung ein. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Element. Ist Ihnen das auch aufgefallen, dass da durchaus Neigungen besteht? Oh, das könnten wir vielleicht dann doch machen, ohne jetzt da diese Personaldebatten immer wieder erst führen zu müssen.
Absolut. Also das ist ja exakt genau das Schlaue, weswegen ich das Lokalprojektekonzept selber so selber
die
so
DNA
gerne mache.
Sozusagen.
Wir müssen einfach, und das ist auch, was ich meinte, ich muss mein System kennen, um es bedienen zu können. Das ist ja genau die Sache. Ich meine, der ein oder andere sagt manchmal, am Geld liegt's nicht, das ist da. Ja? Und das genau zusammenzubringen, diese Ressourcen mit den Köpfen, ja, da muss ich eben manchmal schlau sein. Und eine schlaue Art ist, aus Personalmitteln und den Diskussionen um eine Stelle halt einfach Sachkosten zu machen. Zack, und dann habe ich mein System so gespielt, dass alle glücklich sind und das Problem wird gelöst. Denn was eben häufig auch verloren geht, gerade im politischen Diskurs, ist eben, hey, es geht nicht darum, wer hier was macht oder wer hier irgendwie besser war, sondern dass wir es lösen. Und diese Wirkungsorientierung, die steht bei uns immer an allererster Stelle. Wir wollen das gelöst haben und nicht nur, wir wollen das Geld ausgegeben haben. Ne? Das ist ja auch im Grunde ein Paradigmenwechsel in der Verwaltung, zu sagen, ich gehe weg von, hey, ich habe doch 1 Million in Kita-Plätze investiert, muss doch jetzt toll sein. nee, die gehen alle nur bis Mittag, brauche ich nicht. Ja, sondern dass wir wirklich sagen, was braucht es genau? Und das machen wir dann möglich. Ja, und natürlich, wenn ich Fördermittel rumliegen habe und niemanden habe, der es gerade machen kann, der es vielleicht auch wirklich schafft, das in einem halben Jahr durchzuziehen, weil das ist auch die nächste Sache, die man erst so mit der Zeit versteht, ist, ich habe hier einen Projektmitarbeiter, der 100% nur für das Projekt arbeitet und nicht einen Projektmitarbeiter, der noch 15 andere Hot Topics auf dem Tisch hat. Ne? Das heißt, wir sind auch in der Lage, ganz am Anfang auch von Integrationsmacherinnen wurde häufig gesagt, in sechs Monaten wollt ihr so ein Prozessmanagement-Ding aufbauen? Wir haben gesagt, wieso nicht? Und es funktioniert, einfach weil diese Person weiß, ich habe 6 Monate, weil alle drumherum wissen, wir haben jetzt hier eine Ressource, jemand, der frei ist, dem ich jeden Ball zuspielen kann, der das auch in 6 Monaten reißt. Und dann klappt das auch, dann funktioniert das auch. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise, als wenn ich einfach einen Mitarbeiter auch noch mit einem Projekt on top beglücke. So. Und das ist ein weiteres Asset eigentlich, dass da so mitschwingt, dass man auch nicht vergessen darf, wir sind viel, viel schneller in der Projektumsetzung. Und wir haben ein fixes Ende, wo wir das Interesse haben, dass es funktioniert. Und das wirkt. Das wirkt tatsächlich auch nach innen ganz charmant, dass eben auch Mitarbeiter, die einfach damit dranhängen, merken so, Mensch, da ist jetzt noch jemand von außen, hat er irgendwie ein Interesse dran, dass es funktioniert. Und irgendwie gibt es einen anderen Impuls. Kann das auch noch nicht genau erklären, aber es funktioniert.
Wir haben das Ende unseres spannenden Gesprächs leider schon erreicht, Frau Prokop-Scheer. Ich muss also jetzt quasi auch zum Schluss kommen. Und das Schlusswort hat immer Michael. Was hast du uns noch mitzugeben und noch zu sagen? Also zunächst mal von meiner Seite auch, Frau Prokop-Scheer, vielen Dank. Es war eine sehr spannende Darstellung auch und auch diese Innovationskraft, die da drin steckt, auch mit den 6 Monaten Projekte zu machen. Wir kennen das ja auch aus der Wirtschaft, wo eben solche Einheiten als Scrum-Zeitelemente und Komponente genannt werden, auch genutzt werden. Insofern ist es hier auch ein gutes Beispiel, wie man mit neuen Dingen auch in der Verwaltung Fuß fassen kann. Also vielen Dank von meiner Seite. Michael.
Ja, auch von meiner Seite. Ja, sagen Sie auch gerne noch was.
Genau. Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank für die Einladung und für die sehr spannenden Fragen zu Lokalprojekte. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, also ich fand es wirklich ein spannendes Projekt oder finde es immer noch ein spannendes Projekt und wir sehen mal zu, dass wir das weiter im Blick behalten und gerne auch da in einem Jahr oder wann auch immer nochmal drüber sprechen und schauen, wie es weitergegangen ist, weil ich das wirklich ganz faszinierend finde, eben weil es so viele Dinge so schön zusammenbringt. Ja, also es ist wirklich, wo man denkt, ah, das ist gut zusammengedacht worden und hat viele, viele Aspekte, die gut zusammenpassen. Als Ausblick habe ich eigentlich jetzt gar nichts Großartiges mehr. Schauen Sie auf die Webseite von lokalprojekte.de, machen Sie sich schlau und überlegen Sie, ob das auch was für Sie wäre. Und ansonsten an die Hörerinnen und Hörer wie immer noch, wenn Sie noch Hinweise haben und Dinge denken, dass wir die mal in den Blick nehmen sollten, eine Mail an info@habel-und-lobeck.de erreicht uns beide und dann können wir darüber sprechen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag.